Ein Blick auf die Perikopenordnung reichte mir bei der Anfrage, ob ich wohl den Predigtteil übernehmen sollte, Ja zu sagen. Der Predigttext war damit nämlich längst vorgegeben und er thematisiert das, was uns als Christen auszeichnet. Wir sind im Gespräch mit Gott. Wir leben in einer Beziehung zu unserem himmlischen Vater, ob in Bad Schwalbach, in Wiesbaden oder wo auch immer. Gebet ist Ausdruck dieser Beziehung, ist unsere Kernkompetenz, wie euer Pastor sagen würde. Gebet ist unsere Lebensader, ist unser Privileg. Durch Jesus Christus haben wir freien Zugang zu Gott. Wir dürfen sozusagen gehimmelt und geerdet leben. Jedoch, das, was uns als Christen auszeichnet, ist oft auch das, was uns schwerfällt, was uns Not macht und wo wir merken, dass wir längst nicht ausgelernt haben. Eine landläufige Einstellung zum Gebet spiegelt sich in folgender Geschichte. Während ein Techniker vom Störungsdienst das Telefon repariert, unterhalten sich im Arbeitszimmer eines Pfarrers drei Geistliche. Was denn die rechte Gebetshaltung sei? Das Fenster steht offen. Der eine meint, im Knien ließe sich am besten beten, das wäre die einzig wahre Haltung vor Gott. Der andere erklärt, dass er am liebsten im Stehen bete und dazu die Hände zu Gott erhebe. So würde die Sehnsucht und die Bedürftigkeit am besten ausgedrückt. Der dritte ist der Meinung, für ihn ist die richtige Gebetshaltung, auf dem Boden ausgestreckt vor Gott zu liegen. Schließlich gäbe die Bibel dafür viele Anlässe. Da meldet sich der Fernmeldetechniker durchs offene Fenster und sagt, also ich habe am besten gebetet, als ich einmal kopfüber am Telefonmast hing. Nicht wahr? Not lehrt beten. Und für manche gilt, Gebet ist eine Sache für Notfälle. Und so gibt es zahlreiche Spötter, die über einen himmlischen Wunschautomaten eine Form von Selbstbefriedigung sozusagen in religiöser Hinsicht versprechen. Der Postillion, eine Satireplattform im Internet, postet, die Kirchen sollen endlich für die unerfüllten Gebete haftbar gemacht werden. Und viele Zeitgenossen sind der Meinung, wozu Gott eigentlich einschalten ins Alltagsleben? In der Regel haben wir doch das Leben soweit fest im Griff. Wir sind uns letztlich selbst genug. Nun, wie steht es denn jetzt mit unserer Kernkompetenz, dem Gebet? Der Predigttext, den wir über mir eingeblendet sehen, berichtet von einem Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern führt. Zuvor hatten sie Jesus gebeten, sie zu lehren, sozusagen eine Unterrichtsstunde in Sachen Gebet zu geben. Sie hatten nämlich festgestellt, dass Jesus in einer ganz besonderen Weise betet. Sie kannten wohl auch durch ihre Erziehung, durch das, was sie selber genossen hatten, Tisch- oder Abend- oder Morgengebete. Aber bei Jesus erlebten sie etwas anderes. Er betete so anders, so innig, so einzeln für sich, so einsam. Was sprach er denn da mit seinem Vater im Himmel? So sagten sie ihm, Herr, lehre uns beten. So lautet also der Vorgang, der vor unserem Predigttext steht. Und Jesus beantwortet die Frage der Jünger zuerst mit etwas, was wir aus der Schule kennen, was zum Auswendiglernen, das Vaterunser. Doch damit endet seine Rede nicht. Jesus weiß, dass Gebet nicht nur eine Sache der Worte ist, die man auswendig lernen kann, womöglich, sondern dass ganz wesentlich die Beziehung dazu gehört zu dem, an den sich das Gebet richtet. Und deshalb nimmt er sich Zeit, seinen Jüngern durch Worte und Bilder vom Vater im Himmel zu erzählen, mit denen er einen vertrauten Umgang pflegt. So lese ich uns diesen Text. Und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts ihm vorzusetzen. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen schon im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht, ihm etwas zu geben, weil es sein Freund ist, der bittet, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch, der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Jesus malt seinen Jüngern eine alltägliche Szene aus dem Dorf in Palästina vor Augen. Man kann sie sich gut vorstellen. Der Mann schreckt von der Matte hoch, als sein Freund durch lautes Randalieren an der Tür stört, mitten in der Nacht. Womöglich ist er sauer, weil er weiß, dass nun die Kinder aufwachen werden demnächst und seine Ruhe damit auch hinüber ist. So versucht er, die Bitte seines Nachbarn abzuwehren, obschon er weiß, eine Wahl wird er nicht haben. So ist das in Palästina. Ein Gast bekommt zu essen. Und wenn der Gastgeber nichts hat, dann muss ein anderer aushelfen. Das unverschämte Drängen gehört einfach dazu. Es darf auch andersherum geschehen, dass der andere bei mir so drängt. Ich will ja nicht völlig blamiert dastehen, wenn er meine Hilfe nicht annimmt oder wenn ich ihm sie versage. Stelle mir vor, dass ein Pastor hier aus Bad Schwalbach ganz spät abends bei seinem Kollegen an der Tür klopft und sagt, du, mir geht es so schlecht, ich hab's im Hals, du musst morgen für mich predigen. Wäre die nächste Testphase, einfach mal probieren, mal schauen, was passiert. Weil ich aber festgestellt habe, dass das Stichwort Solidarität hier groß zählt, habe ich gehört und wahrgenommen, denke ich, wir sind mit dieser Geschichte an der richtigen Stelle. Ob wir nämlich in unserer Kultur und in unserer Zeit so selbstverständlich helfen würden, wie es in unserer Geschichte beschrieben steht? In der Regel ist Hilfsbereitschaft ein Kennzeichen unseres Volkes. Haben wir doch selber sehr viel Hilfe und Solidarität erhalten in den Jahrzehnten nach dem Krieg. Doch auch das andere ist wahr. Es mehrt sich die Bereitschaft, nicht mehr solidarisch zur Not anderer zu stehen, Hilfe zurückzuweisen. Die Tür ist schon geschlossen, sagt der Freund. Viele Menschen erleben das. Viele Menschen erleben das, dass die Tür verschlossen ist. Die Stichworte Globalisierung, ungezügelter Kapitalismus stehen dafür, dass Menschen immer mehr vom Notwendigsten des Lebens weggedrängt werden. Beispiele dafür gibt es zuhauf, die brauche ich gar nicht alle anführen. Das Wort First gilt nicht nur in Trumpschen Zeiten in den USA als Anzeige dafür, was passiert. Ob es den Kirchen, ob es den Christen gelingt, deutlich zu machen, dass wir ärmer werden, wenn wir nicht teilen? Ob es uns gelingt, deutlich zu machen, dass wir uns alle miteinander schädigen, wenn Solidarität und Hilfe aus Eigennutz abgelehnt wird? Jesu Geschichte vom bittenden Freund erzählt unter anderem, wie diese Solidarität in der Praxis im Alltag aussieht. In Palästina, bei den armen Leuten als Ausgleich der Versorgung, wenn hier und dort etwas mangelt. Solidarität gelingt dort, wo man sich an dem orientiert, was der andere benötigt, nicht an dem, was ich selber zu geben bereit bin. Ich habe den Eindruck, dass das, was ihr als Gemeinde in der Vergangenheit jetzt gerade im Blick auf den Brand erlebt habt, ein beredtes Beispiel dafür ist, dass Menschen bereit waren, zu handeln und zu helfen, weil sie gesehen haben, welche Not da ist. Und so könnten wir jetzt wiederum viele Beispiele einfügen, wo wir merken, da ist sehr viel dran, wenn Menschen in dieser Weise aufeinander achten, umeinander wissen und auch den Mut haben zu sagen, mir mangelt's. Hier haut etwas nicht mehr hin. Nun ist das aber nicht die ganze Botschaft, nur ein sehr verständliches Beispiel, mit dem Jesus auf etwas Größeres hinweisen will. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Jeder Beter weiß, dass es keinen Automatismus gibt zwischen einem Gebet und der Erfüllung dieser Bitte. Nicht jeder Wunsch wird erfüllt, den wir im Gebet aussprechen. Darum vielleicht hat Jesus im Vaterunser den Rahmen abgesteckt, um was wir bitten dürfen, bitten sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und damit steht die Bitte an für all das, was wirklich notwendig ist. Die Bitte um die Grundversorgung, die der Mensch braucht, darf er im Vertrauen an seinen himmlischen Vater richten. Ja, er darf es sogar, mit diesem Gleichnis zu sprechen, in unverschämter Weise dränglerisch weitergeben. Der Freund bittet ja nicht um etwas Unmögliches. Er bittet für die Brotration eines Tages. Auch der Sohn im zweiten Gleichnis unseres Predigttextes hat eine konkrete Vorstellung, wessen er bedarf. Er möchte ein Ei, und das ist ebenfalls ein Grundnahrungsmittel. Es geht also um das, was wir brauchen, und wir dürfen uns an unseren himmlischen Vater wenden mit dem, was wir wirklich benötigen. Beten kümmert sich um den Bedarf des Alltags, um den Bedarf des Einzelnen, und das darf vor Gott laut werden. Aber Beten kann auch manchmal von anderen erfüllt werden und nicht direkt von oben von Gott, sondern durch Menschen, die wahrnehmen, hier ist eine Not und ich kann sie wenden. Um es mit Dietrich Bonhoeffer auszudrücken, Beten und Tun des Gerechten gehören zusammen. Oder wie die bekannte Regel der Benediktiner Ora et Labora zusammenstellt, Glaube und Arbeit, so zeigt sich, dass unser Leben nicht abgehoben mit Gott irgendwo in himmlischen Sphären kursiert, sondern dass wir ganz bezogen auf den Alltag, aber doch verzahnt mit Gottes Wirken leben dürfen. Zweimal fragt Jesus, könnt ihr euch vorstellen, dass? Eine Frage, die so formuliert natürlich das Nein provoziert. Natürlich können wir uns nicht vorstellen, dass der Freund nicht handelt. Natürlich können wir uns nicht vorstellen, dass der Vater dem Sohn etwas in die Hand gibt, was ihm schadet. Nie im Leben würde ein Vater auf den Sohn kommen, seinem hungrigen Kind einen Skorpion, verwechselnd ähnlich mit einem Ei, wenn er zusammengerollt ist, in die Hand zu legen. Wirklich? Nicht alle Väter dieser Erde sind vollkommen in ihrer Liebe. Manche sind gehandicapt durch ihre Befangenheit, durch ihren Egoismus, ihre Schuld. Und ich? Wie komme ich darin vor, wenn ich an meine Kinder denke? Habe ich immer das Gute im Sinn gehabt? Konnte ich immer das Gute weitergeben? Und wie steht es um die Väter, die Kinder missbrauchen? Wie steht es um die, die es im Raum der Kirche taten? Wie steht es um die, die ihren Kindern Sprengstoffgürtel um den Leib legen? Wir merken, wenn wir es einmal so ausziehen, dieses Gleichnis, wie brisant das ist, was Jesus hier sagt. Der himmlische Vater allerdings steht da im völligen Gegensatz. Er tut sowas nicht, und deswegen formuliert Jesus, könnt ihr euch vorstellen, und appelliert daran, was uns spontan kommt, natürlich nicht, können wir uns so etwas vorstellen. Im Gegenteil, bittet, so wird euch gegeben werden. Aber auch hier wird der eine oder andere von uns vielleicht nicht zustimmen können, wenn er an sein eigenes Leben, sein Gebetsleben oder sein Leben in Praxis nachdenkt. Manches, was im Gebet formuliert wurde, wurde nicht erfüllt. Und manches kommt hier sehr vollmundig rüber. Klopft an, es wird aufgemacht. Fragt nach, euch wird geholfen. Manches im Leben bleibt rätselhaft, weil scheinbar nichts geschieht, auch wenn gebetet wird. Mir scheint, wenn wir da versuchen, in die Tiefe zu gehen, müssen wir auf jeden Fall einer Sache ins Auge blicken. Entscheidend ist, wer das sagt. Wenn wir das uns zusagen würden, du kannst bei mir immer klopfen, die Tür geht immer auf. Du kannst mich immer fragen, ich werde immer helfen. Dann wissen wir, dass wir an unsere Grenzen kommen. Bei allem guten Wollen. Wer sagt aber dieses Wort? Es sagt Jesus selbst. Jesus gibt diese Zusage und Jesus selbst gibt diese Zusage, obwohl er erlebt hat, dass sein Gebet nicht erhört wird. Im Garten Gethsemane bittet er seinen Vater im Himmel, wenn es dein Wille ist, lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Und Gott erhört dieses Gebet nicht. Und doch ist Jesus bereit, diesen Vater im Himmel als absolut vertrauenswürdige Adresse unseres Gebetes uns weiterzugeben. Weil er darum weiß, dass dieser Vater im Himmel grundlegend Gutes über uns denkt und Gutes für uns möchte, auch wenn wir manches, wie unsere Wege verlaufen, nicht verstehen. Es ist entscheidend, wer das sagt. Und wenn Jesus dieses uns zuspricht, der selber das Vertrauen zu Gott nicht verloren hat, trotz dieser Not vor dem Kreuz im Garten Gethsemane, dann will ich ganz neu hinhören. Ja, was sagt er uns denn? Bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgemacht. Okay, das heißt also doch, alle Gebete, die ich zu Gott wende, sie werden erhört werden. Ach nein, das steht da gar nicht. Da steht ja, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten? Der Abschluss dieser Unterrichtsstunde zum Gebet erscheint mir doch sehr überraschend. Wollten wir nicht wissen, ob das Gebet was bringt? Ob wir kriegen, was wir wollen? Ob wir den Weg finden, den wir suchen? Und da redet Jesus auf einmal nicht über die Gesundheit, die uns wichtig ist, über den Erfolg, über langes Leben, über die Bedingungen, wie wir uns das Leben vorstellen. Er spricht vom Heiligen Geist. Flüchtet er sich ins Spirituelle, um der Konfrontation mit der Wirklichkeit aus dem Weg zu gehen? Nein, ich denke, Jesus weist uns auf den Kern des Gebetes hin, um den es in jeder Form des Gebets, sei es Bitte, Fürbitte, Dank oder Anbetung geht. Jesus sagt damit nämlich nicht weniger und nicht mehr, als dass Gott sich am liebsten selber schenkt. Wenn wir beten, schenkt sich Gott uns selbst. Und mehr geht gar nicht. Gott schenkt Heiligen Geist, der ihn darum bittet. Und mit diesem Schenken des Heiligen Geistes ist gemeint, die Fülle der Gottheit will Einzug halten bei mir. Bitten als Teil des Gebetes ist eben nicht Bedienung am geistlichen Automaten oder Einkauf im himmlischen Supermarkt, sondern ist Begegnung mit Gott und er will mir begegnen. Und in der Begegnung mit seinem Geist mag es sein, dass meine Gebete, die Sicht meiner Welt, die Sicht, wie ich die Dinge angehen möchte, verändert werden. Es mag sein, dass es hier oder dort direkte Gebetserhörung meiner Anliegen gibt. Es kann aber auch sein, dass der Geist Gottes mich ganz neue Dinge, Zusammenhänge erkennen lässt und ich auf einmal merke, wie gut, dass er meinen Blick woanders hingelenkt hat. Auch die Personen, die Jesus für die Gleichnisse wählt, machen es deutlich. Sie leben in einer Beziehung zueinander. Hier ist von Vater und Sohn die Rede und es ist von Freunden die Rede, die umeinander wissen, die wissen, was der andere bedarf. Und so sollen wir lernen, dürfen wir lernen, dass Gott um uns weiß. Er weiß, wessen wir bedürfen, schon bevor wir ihn bitten. Im Gebet treten wir ein in die Gemeinschaft mit dem Heiligen Gott, der uns durch seinen Geist gegenwärtig ist. Wenn das zu unserem Gedankengut, zu unserem Erleben hinzugehört, dann wird unser Gebet verwandelt. Alleine für uns persönlich, aber auch für das Gebetsleben einer Gemeinde. Das Gebet wird dann zu einer Zwiesprache mit dem lebendigen Gott, herauszuhören, was er sich denn vorstellt für mich, für den Weg der Gemeinde, für das, was zu tun ist und zu lassen. Dann kann Gott Einfluss nehmen auf mein Denken, mein Fühlen und mein Handeln. Und er kann mich in den unterschiedlichsten Lebenssituationen versichern, ob ich jetzt Gebetserhörung erlebe, wie ich sie mir wünsche oder nicht. Da ist einer in meinem Leben, der mich trägt, der mich stärkt, der mich stützt, der nahe ist im Leben und im Sterben. Matthias Claudius hat diese Gewissheit so in die Form gegossen: Gott gebe mir nur jeden Tag, so viel ich darf, zum Leben. Er gibt's dem Sperling auf dem Dach, wie sollt er es mir nicht geben? Gebet ist eine Vertrauenssache. Gebet ist ein Eintritt in die Beziehung mit Gott. Ich wünsche euch als Gemeinde in Bad Schwalbach, Menschen, die hierher kommen oder ihr, die ihr ansässig seid, diese Erfahrung des lebendigen Gottes, des himmlischen Vaters, der sich bei euch spürbar, hörbar werden lässt durch seinen Geist. Und die 25 Jahre, die hinter euch liegen, mögen 25 Jahre werden, die vor euch liegen, die Gott mit euch gestalten möchte, hier in Bad Schwalbach, hier vor Ort, im Zusammenhang mit den anderen Kirchen, im Zusammenhang mit euren Nachbarn, im Zusammenhang mit diesem Ort. Was das sein wird, ich denke, da wird er viel zu sagen haben. Und in der Offenheit vor ihm könnt ihr es rausfinden. Das wünsche ich euch. Und wenn wir gleich im Gebet noch ganz praktisch werden, in der Fürbitte für Situationen hier in der Stadt, dann wissen wir, wir schmeißen jetzt nicht ein paar fromme Groschen in Gottes Automaten, sondern wir kommen zu ihm als dem lebendigen Herrn und sagen: Herr, wir sehen folgende Situationen, wir bringen sie zu dir. Mach du etwas draus, bau du dein Reich. Amen.